Schönen guten Morgen. Ich freue mich, wieder vor euch zu stehen. Da habe ich mir gedacht, vielleicht reicht der Stock alleine nicht. Habe mir noch ein zweites Gerät mitgenommen, ja, sicherheitshalber. Aber ihr braucht keine Angst haben. Wie jetzt schon der Dieter gesagt hat, nicht, der Dirigent, der dirigiert, hier hätten wir das Stöckchen dazu. Wobei auch ich bin nicht der Dirigent. Ja? Aber Gott ist unser Dirigent heute. Er dirigiert alles. Und nicht nur, dass er dirigiert, sondern er schenkt auch die Instrumente und verursacht den Ton. Alles ist von Gott. Und ich möchte zu Beginn einfach mal jetzt beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass wir heute hier als dein erlöster Leib vor dir sein dürfen. Dass du jetzt mitten unter uns und in uns bist, Herr. Wir danken dir, dass du uns jetzt mit deinem Wort und deiner Gnade speist und aufrichtest und stärkst, Herr. Befreie uns von allen Gedanken, die uns jetzt ablenken, und lass uns voll auf dein Wort, auf dein lebendiges Wort richten, lieber Gott. Bitte schenke du Segen, schenke du Gnade und lass uns als deine geheiligte Familie heute ein Stückchen erleuchteter hier aus dieser Versammlung wieder nach Hause gehen. Wir preisen dich und danken dir dafür. Amen. Es ist schön, dass wir heute auch die Kinder und die Teenies bei uns haben. Und ich glaube, es hat Albert Einstein gesagt, wenn man einen Stoff einem Siebenjährigen nicht erklären kann, hat man ihn selbst nicht verstanden. Das heißt also, heute möchte ich so sprechen, dass es jeder verstehen kann. Wir haben heute ein sehr großes Thema und deswegen habe ich auch diesen Kleiderbügel mitgebracht als Symbol. Ich halte heute eine sogenannte Kleiderbügelpredigt. Ja? Und dieser Kleiderbügel hängt sich am ersten Satz unseres heutigen Predigttextes auf. Das ist eigentlich der Bügel für die komplette Predigt und ich sage mal nicht nur für diese, sondern auch für eigentlich jede Predigt. Und da passen sowohl kleine, leichte, kurze Predigten drauf, ja, so ein Sommerkleidchen genauso, ja, wie ein schwerer Wintermantel. Deswegen habe ich euch auch extra einen dicken Kleiderbügel mit einem starken mitgebracht. Also hier kann man sogar 10 Mäntel draufhängen. Also wenn wir es heute gut machen und gut verstehen, dann ist das uns eine Hilfe für alles, was wir auch in Zukunft irgendwie hören. Jetzt möchte ich euch natürlich diesen gigantischen Satz gleich einmal lesen. Ich muss mir kurz trotzdem ein bisschen was zur Seite legen. Brauchen wir erst später. Unsere Predigt heißt ja heute mit Vollgas fürs Evangelium, oder? Mit aller Kraft. Ja, okay, ist eigentlich fast das Gleiche, oder? Gut. Allerdings ist der Titel etwas zu kurz gegriffen, sondern die Predigt könnte auch heißen oder soll auch heißen, die Bestimmung des Christen. Oder sogar der Lebenssinn des Christen, der Sinn unseres Christenlebens. Wir rühren heute nichts weniger an als den Sinn unserer Existenz und unseres Lebens. Und das ist natürlich ein ganz gewichtiges Thema. Und interessant ist, dass Gott in seiner unglaublichen Weisheit uns diesen Satz, dieses Thema innerhalb von einem einzigen Satz schenkt, er uns darauf hinstößt. Ja? Und wir haben heute den Predigttext 2. Korinther, Brief, Kapitel 6, die Verse 1 bis 10. Ich lese den Text mal zu Anfang komplett durch, er ist kurz, und dann gehen wir sukzessive darauf ein. Als Mitarbeiter aber ermahnen wir euch, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Denn er spricht: Ich habe dich zur Zeit der Gnade gehört und habe dir am Tage des Heils geholfen. Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Und wir geben in nichts irgendeinen Anstoß, damit unser Amt nicht verlästert werde, sondern in allem erweisen wir uns als Diener Gottes, in großer Geduld, in Trübsalen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Verfolgungen, in Mühen, im Wachen und Fasten, in Lauterkeit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungefärbter Liebe, in dem Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes mit den Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken, in Ehre und Schande, in bösen Gerüchten und guten Gerüchten, als Verführer und doch wahrhaftig, als die Unbekannten und doch bekannt, als die Sterbenden und siehe, wir leben, als die Gezüchtigten und doch nicht getötet, als die Traurigen, aber allezeit fröhlich, als die Armen, aber die doch viele reich machen, als die, die nichts haben und doch alles haben. Ein sehr gewichtiger Text, und deswegen möchte ich gleich mal mit dem Kleiderbügel beginnen. Der erste Satz lautet: Als Mitarbeiter aber ermahnen wir euch, dass ihr nicht vergeblich die Gnade Gottes empfangt. Hier haben wir zwei elementare Bestandteile dieses Bügels. Nämlich das eine ist Mitarbeiter hier oben. Und das, der große Teil, also hier ist das Ganze aufgehängt, ja, Mitarbeiter am Mitarbeiter. Und hier unten der Riesenteil des Bügels, der stärkste Teil des Bügels, das ist die Gnade. Die Gnade, die wir nicht umsonst empfangen dürfen, weil auf der Gnade unsere ganze christliche Existenz wirklich hängt. Ja, wenn das zerbrochen ist, wenn das nicht funktioniert, hält da gar nichts mehr drauf. Deswegen müssen wir uns heute jetzt diese beiden Dinge sehr genau anschauen. Und wenn wir das verstanden haben, dann ist der Rest dieser Predigt, wie soll ich sagen, der kann dann flüssig darüber fallen und wir haben dann kein Problem, noch irgendwas zu verstehen. Auch wenn es uns jetzt schwer erscheint. Also stellen wir uns doch zuerst mal die Frage des Mitarbeiters. Wer ist eigentlich überhaupt Mitarbeiter? Und ich denke, darüber gibt es vielleicht eine viel kleinere Klarheit, als wir uns das erhoffen würden. Und ich möchte auch gleich sagen, dass die Erkenntnis des Mitarbeiters für uns eine sehr heilsame ist, so wie ja immer die Erkenntnisse in der Weisheit Gottes immer sehr für uns sehr heilsame Erkenntnisse sind. Es entlastet, wenn man das weiß. Macht eigentlich Paulus einen Unterschied zwischen Mitarbeitern und anderen? Wir wollen uns das einmal anschauen. Ja? In Griechisch heißt Mitarbeiten oder Mitarbeiter Synergos. Da haben wir auch das Wort Synergie drin. Nicht? Miteinander. Und das kommt von Synergo, das heißt mitarbeiten, mitwirken, unterstützen, helfen. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, selbstverständlich, nach dieser Definition sind wir ja alle Mitarbeiter. Aber da müssen wir uns die Frage stellen, nachdem die Bibel ja keine Wortverschwendung betreibt, wieso betont dann überhaupt Paulus, ja, dass er eben als Mitarbeiter ermahnt? Dann könnt ihr ja auch gleich sagen, ich, Paulus, ermahne euch. Die Frage ist auch, wie ist das Ganze zu verstehen? Ermahnt jetzt der Paulus als Mitarbeiter die Gemeinde oder ermahnt Paulus als Mitarbeiter? Also ist das sozusagen, wir unter Mitarbeitern ermahnen uns gegenseitig. Ihr seht, daraus entwickelt sich eine gewisse Problematik aus dieser Frage. Und deswegen schauen wir einmal nach, wo dieses Wort Synergos noch vorkommt. Ja? Ich mache es jetzt relativ schnell, ich lese das jetzt mal nur vor. 1. Korinther 3,9, da schreibt er, denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Da unterscheidet Paulus ganz klar zwischen Mitarbeitern und dem Bau und dem Ackerfeld, nämlich die Gemeinde. In 2. Korinther 8,23 schreibt er, was Titus betrifft, so ist er mein Gefährte und Mitarbeiter für euch. Meine Brüder aber sind Gesandte der Gemeinden, eine Ehre des Christus. Also auch hier wird der Mitarbeiter eindeutig getrennt von den Brüdern, Gesandten und den Gemeinden. Philipper 4,3. Ja, ich bitte dich, mein treuer Gefährte, steh ihnen bei. Sie haben mit mir für das Evangelium gekämpft, zusammen mit Clemens und meinen anderen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Oder Philemon 1 und 2, Paulus, Gefangener Christi, Jesu, und Timotheus, der Bruder, an den lieben Philemon, unseren Mitarbeiter, und an Apphia, die Schwester, und Archippus, unseren Mitstreiter, und an die Gemeinde in deinem Hause. Auch hier wird wieder die Gemeinde in deinem Hause eindeutig anders definiert als eben der Mitarbeiter. In Kolosser 4,11 ist gekürzt, ja, es grüßen euch Aristarch, Markus und Justus. Von denen aus der Beschneidung sind sie alleine meine Mitarbeiter am Reich Gottes. Aus der Beschneidung sind natürlich die Juden. Nicht? Interessant, dass Paulus auch da wieder einfach die Mitarbeiter am Reich Gottes benennt und nur wenige Namen nennt. Man kann also sagen, dass Paulus eine wirkliche Unterscheidung macht zwischen den Mitarbeitern und der Gemeinde. Und wenn man sich jetzt die Verse nochmal genauer anschaut, ja, dann sieht man auch eine verschiedene Verantwortung, verschiedene Aufgabenbereiche. Ja? Nämlich in den Versen von Kolosser 4,11 nennt Paulus eben ein paar Dienste der Mitarbeiter. Sie tun kund, sie werden gesendet, sie bringen Weisung und sie ermahnen, lehren, predigen, sie bauen Gemeinde und kämpfen fürs Evangelium. Und das können wir ja auch wirklich sehen beim Paulus, dass er genau das macht. Wobei, ich habe euch das schon in einer anderen Predigt gesagt, bei Paulus ist ja das Wort predigen und ermahnen eigentlich das Gleiche. Und eigentlich ist auch bei der Lehre, auch im Lehren, ist auch das Ermahnen und das Predigen mit dabei. Sie bauen also Gemeinde, kämpfen fürs Evangelium, sie tun kund, also sie evangelisieren. Sie sind wirklich von Gott zu einem besonderen Dienst berufen und auch einer besonderen Last. Und Paulus eben schreibt als ein solcher Mitarbeiter. In den Versen nach Kolosser 4,11 nennt aber Paulus die Dienste der Gemeinde. Was macht denn die Gemeinde? Sie sind Knechte Christi, Beter, bemühen sich um Gemeinde, also haben auch Dienste in der Gemeinde, lesen in der Bibel, dienen in Ämtern. Und in Kolosser 4,12 nennt Paulus auch gleich das Ziel der Gemeinde, nämlich auf das ihr feststeht, vollkommen und erfüllt mit allem, was Gottes Wille ist. Es ist wichtig, das deswegen zu verstehen, weil es nämlich nachher im weiteren Bibeltext kommt, ja, spricht ja Paulus von sich als Mitarbeiter am Reich Gottes und zählt dann auch eine ganze Reihe von Dingen auf, die ihm widerfahren sind in diesem Dienst. Und wir müssen uns natürlich die Frage stellen, gilt denn dieser Dienst, also ist denn das, was er dort erlebt, jetzt für jeden einzelnen Gemeindemitglied dermaßen relevant? Oder ist das eventuell eine besondere Last eben für diejenigen, die wirklich Mitarbeiter am Reich Gottes sind? Ja? Also damals die Apostel, die Jünger, heute auch oder die ganzen Jahre die Missionare, die Gemeindeleiter, die Prediger, also wirklich diejenigen, deren Ziel es ist, ja, die Gemeinde zusammenzuhalten, ja, sie aufzuerbauen im Wort, sie zu stärken, sie auch sozusagen durch die Krisen zu führen, ja, und vor allem auch vor der Welt dazustehen als die Felsen in der Brandung, ja, die also wirklich Vorbilder für die Gemeinde sind. Ja, wenn alles um uns herum den Bach runtergeht, ja, können dann diese Leiter wirklich die Felsen in der Brandung sein, ja, an denen alles hochgischtet, aber sie bleiben standhaft und sind damit auch ein Vorbild für die anderen. Und wie gesagt, Paulus ist eben so ein Mitarbeiter und deswegen hat er und alle anderen dieses Schicksal dieses Lebens ertragen. Und für uns ist das als Gemeinde deswegen so entspannend, weil wir uns hier immer wieder die Frage stellen, welche Aufgabe haben wir eigentlich? Welche Aufgabe haben wir draußen? Wo müssen wir kämpfen? Ja? Wo müssen wir evangelisieren? Was müssen wir nicht alles tun? Nicht? Und wir lassen uns sehr schnell dazu verleiten, in eine Art Aktionismus zu geraten, der immer ein schlechtes Gewissen zurücklässt, weil wir nie unseren Anforderungen nachkommen können. Also es ist wirklich so, dass Christen in einen Burnout geraten, bevor sie auch nur irgendeinen christlichen Dienst gemacht haben, weil schon die Belastung, der Gedanke daran, die Dinge tun zu müssen, sie schon völlig von allem wegnimmt, sie schon völlig vernichtet. Also diese Lehre befreit uns als Gemeinde, ja, lässt uns auf den Punkt sinken, wo Gott uns haben will. Aber dazu kommen wir alles noch, werden wir alles noch sehen. Was ist denn nun? Noch einmal, die Gemeinde ist Gottes Ackerfeld und Bau mit allem, was Gottes Willen ist. In ihr dürfen ruhig und geschützt die guten Früchte des Geistes wachsen. In 1. Petrus 2,5 steht, und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern geistlicher Opfer, die Gott wohlgefällig sind, durch Jesus Christus. Lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft. Das sind wir, lebendige Steine eines geistlichen Hauses und eben der heiligen Priesterschaft. Oder 1. Petrus 2,9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. 1. Petrus 2,9. Ein auserwähltes Geschlecht, königliches Priestertum, heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Ich meine, das sind doch eigentlich wunderbare Aufgaben der Gemeinde. Eine wunderschöne Beschreibung dessen, was wir sind im Herrn. Ja, wie gesagt, noch einmal, die Mitarbeiter, so wie Paulus war, ja, sind von Gott in eine besondere Aufgabe hineingestellt worden. Sie hätten sich das sicherlich in der Form nicht ausgesucht, wenn sie gewusst hätten, was damit einhergeht. Nur nachdem wir ja sehen werden, dass Gott ja in seiner Gnade auch das Wollen heilt und das Vollbringen gewährleistet und das Tun segnet und unsere Gedanken heilt, alles das, ja, konnten eben auch solche Menschen wie die Märtyrer ihren Dienst erfüllen, konnten also alle Lasten und Leiden tragen. Ich habe vorhin erzählt, dass viele von uns immer noch der Meinung sind, dass wir hinausgehen sollten, jeder von sich, und einfach evangelisieren. Das ist ein Thema, was ich immer mehr kritisch sehe. Und zwar deswegen, weil nämlich damit, mit dieser Aktion, sehr viel kaputt gemacht werden kann. Ich möchte nur ein Beispiel sagen von einem jungen Mann, der einmal auf junge Christen gestoßen ist, und die haben ihn so freundlich halt gefragt, und was machst du so, was treibst du so? Ja, ich mache halt das, gehe in die Schule und so, und am Wochenende gehe ich gerne in die Disco. Nicht? Und die jungen Christen haben darauf reagiert nach dem Motto, in die Disco gehen, eigentlich, da geht man doch nicht hin. Das ist doch so ein Sündenpfuhl, gell? Und wenn, also überhaupt dann nur dort, um dort zu missionieren, nicht? Was auch immer. Der junge Mann war so geschockt, ja, der hat sich gleich gesehen, in der Disco dort irgendwie seine Freunde missionieren. Er hat sich dort gesehen, wie er sozusagen alleingelassen wird, wie sie alle von ihm abwenden, wie man ihn auslacht, wie er sozusagen seinen Weg alleine geht. Ja? Und er war dann so geschockt, dass er eigentlich seitdem den Kontakt mit sämtlichen Christen abgebrochen hat, weil er sich diesem Druck nicht mehr aussetzen will. Er trägt das nicht, dass ihn jemand so angreift. Nicht? Und ich meine, es ist nicht einmal die Aufgabe eines Mitarbeiters, jemanden anderen in seinem Lebensstil so zu kritisieren, dass er Anstoß nimmt, dass er zurückweicht. Ja? Sondern in dem Falle, kommen immer zuerst die Gnadengaben der Liebe, ja, des Vertrauens, nicht, der Güte, der Freundlichkeit, all diese Dinge, mit denen man mal eine Freundschaft aufbauen kann. Und dann in der Nähe dieser Freundschaft kann man irgendwann mal das tun, was nämlich in 1. Petrus 3, 15, 16 steht. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und das mit Sanftmut und Ehrfurcht. Da steht nicht einmal, dass man sofort den Lebensstil des anderen angreift, vor allem wenn er nicht mal ein Christ ist, ja? Sondern wir sollen, wenn man von uns Rechenschaft fordert, warum wir auch in den größten Trübsalen immer noch eine Freude haben, eine Liebe, eine Dankbarkeit, alles das, ja, dann können wir mit Sanftmut und Ehrfurcht, ja, sagen, der Grund ist die Gnade Gottes in meinem Leben. Und dann haben wir die Möglichkeit, vom Evangelium zu erzählen. Also ich denke, dass das also auch etwas ist, was uns auch alle ein bisschen, ruhiger machen könnte, weil wir ja immer diese Last haben, herumzugehen und jedem das Evangelium weiterzusagen, ob wir es wissen oder nicht wissen. Ich habe eine andere Geschichte, ich habe mal in einer Männerrunde mal geredet und da ging es darum, wie kann man das Evangelium weitersagen? Und dann war die Frage, ja, kann man das wohl in 3 Minuten jemandem erklären, das Evangelium? Nicht? Und dann hat es geheißen, ja, das kann wohl keiner. Nicht? Die Frage ist, ob das wirklich stimmt. Nicht? Weil eigentlich das Evangelium ist sicherlich so einfach, dass man es sogar in 2 Worten sagen kann. Jesus Christus. Christus heißt der von Gott eingesetzte König. Jesus ist der Erlöser, erlöst, rettet. Ja? Und das könnte man dann eben sagen. Jesus ist König, also Herr, der errettet. Insofern ist es also immer fraglich, wenn mir sozusagen jeder irgendwie aus dem, was er ein bisschen weiß, jetzt losgeht und auf Leute losgeht und dort versucht, und das bisschen, was er weiß, irgendwie anzubringen, in der Hoffnung, dass jemand dadurch zu Jesus kommt. Sondern die Reihenfolge ist immer die, deswegen nochmal auf die Frage der Mitarbeiter und Gemeinde. Wenn wir in der Liebe, in der Weisheit, in der Güte, in der Freundlichkeit, in all diesen, in der Treue, darin wachsen, dann öffnen sich auch die Türen fürs Evangelium. So, und jetzt kommen wir zu dem anderen Teil, nämlich dem Teil der Gnade. Ich möchte diese Gnade Gottes an einer sehr einfachen Tätigkeit einmal aufzeigen. Ich habe einen schönen, großen Garten zu Hause und ich liebe die Tage, an denen ich wirklich mal morgens schon in den Garten gehen kann und einfach mal bis zum Abend nur im Garten arbeiten. Die Tage sind rar, aber ich liebe sie, ja. Und dann gehe ich morgens aus meinem Haus heraus, gehe in die Garage, habe dann meine Arbeitsklamotten an, das Käppi auf, ja, und nehme meine Scheibtruhe her oder Schubkarre für die Deutschen, die hier mithören, und packe dort mein Werkzeug hinein, meine Pflanzen, die ich pflanzen will, alles das packe ich da hinein, schaue, ob der Reifen aufgepumpt ist, und dann marschiere ich mit der Scheibtruhe durch meine Wege, ja, und überall, wo ich was zu tun finde, tue ich, ja, dann grabe ich wieder ein Loch für die Pflanze, die da rein muss, oder ich hack irgendwas aus, ich schneide einen Ast ab, ja, und zwischendurch natürlich brenne ich mich an den Brennnesseln, die bei uns wie verrückt wuchern, ja, oder an den Dornen reiße ich mir irgendwas auf, ich weiß schon, wenn ich am Abend nach Hause komme, schaue ich immer aus, als hätte ich mit 10 Katzen gekämpft, ja, so blutig. Und irgendwann ist es dann wirklich so, also während ich da auch arbeite, ja, trelle ich vor mich hin, danke Gott, preise ihn, freue mich über diese schöne Arbeit, ja. Und dann komme ich am Abend nach Hause, wenn es dunkel wird langsam, ja, bringe noch vorher die Scheibtruhe wieder in die Garage und der Tag ist erledigt. Warum ich dies so liebe überhaupt, diese Gartenarbeit, ist mir ein Rätsel. Ich weiß es nicht, weil in meiner Jugend wurde Gartenarbeit zur Bestrafung eingesetzt bei mir. Also wenn ich mal irgendwie nach einer langen Disco-Nacht nach Hause, ich war ja auch mal, habe das auch mal gemacht, ja, nach Hause gekommen bin, da hat mein Vater mir aufgelauert im Morgengrauen und das Erste, was er gemacht hat, war mir den Spaten in die Hand gedrückt und gesagt, schau Jochen, da oben musst du mir da den Garten umgraben. Und dann bin ich eben halt rauf und habe da gegraben und war natürlich entsetzlich müde und hab geflucht, ja. Aber trotzdem hat mich das nicht weggeführt zum Garten, sondern im Gegenteil, ich liebe ihn. Warum das so ist, wie gesagt, weiß ich nicht. Und jetzt habe ich euch ein Bild mitgebracht, was jetzt bitte den Paul, das Bild zu zeigen. Also bitte, lasst euch jetzt nicht, aber ich muss wieder wegräumen, genau. Ihr meldet euch einfach, wenn ihr irgendwas nicht sehen könnt und so. Oder und ihr braucht noch gar nicht alles jetzt mal lesen. Ich gehe es mit euch ganz einfach durch. Wir werden ganz viel an diesem Bild eben gemeinsam erarbeiten. Und übrigens für denjenigen, der möchte, wir haben auch einige ausgedruckt, einige Bilder, die könnt ihr euch nachher mitnehmen, weil es nämlich euch vielleicht auch eine Hilfe ist, immer wieder drauf zu schauen, um zu erkennen überhaupt, wer wir sind und wie groß Gottes Gnade ist. Und nichts anderes geht es bei diesem Bild. Ja? Jetzt möchte ich ganz kurz erstmal uns die Lesart des einfachen kleinen Gärtners anhand dieses Bildes zeigen. Ja? Wir sehen also hier oben ist das Haus, ja? Unser Haus. Also es ist wie gesagt der Gärtner. Ja? Also jetzt noch nicht das, was man hier alles genau sieht. Ich gehe aus dem Haus, oder der kleine Gärtner geht aus dem Haus heraus. Er geht über die Wege. Hier seht ihr den Gärtner, angezogen mit seinem Arbeitsgewand. Hier sieht man die Scheibtruhe, gell? Das ist diese Wanne. Nicht? Hier vorne ist das Rad. Hier oben ist die ganze Arbeit drin und die Werkzeuge, Spaten und der Axt. Ja? Währenddessen halt werden Liedchen geträllert, ja, zu Gottes Ehre, zur Freude, zur Dankbarkeit. Der Weg führt über teilweise recht löchrigen, brüchigen Boden, Boden mit Brennnesseln, mit Ranken, wo man sich dran verletzen kann. Ja. Es gibt auch hier überall, es gibt hier die Gelsen und die Bremsen, ja, die lästig sind während des Tages. Nicht? Es gibt hier unten Wühlmäuse zum Beispiel oder Krankheiten. Gell? Es gibt hier mal irgendwo eine Raupe, wo man noch nicht weiß, was es mal für ein Schmetterling wird. Es gibt hier auch mal einen schönen Schmetterling, an dem man sich erfreut. Nicht? Und so geht halt dieser Gärtner wieder nach Hause, bis er am Abend wieder angekommen ist. Also das ist der Tag eines Gärtners, diese Lesweise. Und jetzt gehen wir einfach mal weiter. Was sieht man auf dem ersten Blick? Man sieht auf dem ersten Blick diese zwei Farbgebungen. Ja, wir haben hier einen riesengroßen gelben Bereich. Und dieser gelbe Bereich, der steht für die Gnade, für das Gnadenwerk Gottes in seinen Kindern. Und wir haben hier unten den Bereich eben dessen, was Gott fern ist, was unerlöst ist, ja, was böse ist, was angreift. So können wir schon mal auf den ersten Blick überhaupt sehen, bevor wir noch überhaupt weitergelesen haben, ja, wie unendlich groß diese Gnade Gottes ist und dass wir vom Haus angefangen über den ganzen Lebensweg, bis unser Leben zu Ende ist, unser irdisches, bis wir sozusagen wieder bei Gott sind, dass wir immer und überall in der Gnade Gottes leben. Jetzt schauen wir uns nochmal an, welches jetzt hier unten die Gefahren überhaupt der Gnade sind, die Gefahren im Evangelium. Ja? Und hier haben wir hier unten natürlich klarerweise alle diejenigen, die nicht zu Christus gehören, sondern zur Welt gehören. Diejenigen, die nicht erlöst sind, die bilden natürlich zum einen als Menschen eine Gefahr. Ja? Dann haben wir natürlich hier unten als weitere große Gefahr, ja, die Werke des Fleisches, die uns immer wieder verletzen. Ja? Sie können uns nicht die Gnade rauben, aber sie können uns immer wieder verletzen. Nicht? Dann haben wir natürlich die bösen Mächte und Gewalten dieser Zeit, die auch hier wie Pfeile auf uns abgeschossen werden, die uns auch wieder wehtun können. Und natürlich dürfen wir eines nicht vergessen, etwas ganz Wichtiges, dass Gott sich all dieser Dinge hier bedient. Ja, er bedient sich dieser Dinge, um uns auch zu erziehen. Und die Bibel sagt dazu auch züchtigen. Also Gott ist, es ist ja bei Gott nicht so, dass uns dieses Leid widerfährt und das ist ein Versehen, sondern Gott sorgt ja auch dafür, dass wir dadurch irgendwie entweder weiter an ihm dranhängen, nach Lösung suchen, noch mehr beten, noch mehr eben halt uns auf ihn konzentrieren, auf seine Gnade konzentrieren. Also Gott benutzt eben auch diese ganzen Bereiche hier, um uns damit weiterzubringen. Nicht? Das können wir auch daran sehen in unserem normalen Leben, wenn wir gute Früchte haben wollen, dann darf der Baum ja nicht nur Sonnenschein bekommen. Nicht? Er braucht auch Regen. Ja? Viele Früchte bei uns brauchen den Winter, den Frost, ja, wo alles abfällt. Es braucht das alles, Ja, damit dann auch wieder im nächsten Jahr eben die Früchte gut gedeihen können, der Baum gesund ist, alles das. Und so ist auch bei uns eben, dass auch Gott wirklich uns immer wieder in Trübsale hineintreibt, ja, damit wir eben letztendlich in der Heiligung voranschreiten. Jetzt möchte ich auf den Kern eigentlich eingehen, auf das Rad. Ja. Wenn wir schwere Gewichte tragen wollen, dann braucht unsere Scheibtruhe ein gutes Rad. Ja. Damit bringen wir es auch selbst die steilsten Berge nach oben. Und dieses Rad ist die Gnade. Und die Gnade Gottes, ja, hat jetzt hier in dieser Grafik einmal jetzt 9 Aspekte. 9 Aspekte, die aber letztendlich so dicht beisammen liegen wie ein mathematischer Punkt. Ja. Es passiert also alles irgendwie gleichzeitig. Ja. Man kann sich das auch so vorstellen wie ein Baby im Mutterleib, nicht, was auch am Anfang eine Zelle ist. Und dann passiert es auch nicht so, dass plötzlich der Kopf nur wächst und dann wächst eine Hand und dann die andere Hand und dann ein Bein, ein anderes Bein, sondern das geschieht alles irgendwie doch parallel und man weiß jetzt gar nicht eigentlich genau, an was gerade gearbeitet wird. Und insofern lehnten auch unsere Vorväter im Glauben hier dieses Prinzip der Leiter ab. Ja? Weil es gibt auch so eine Gnadenleiter, nicht? Und dann würde man nämlich sagen, naja, okay, auf die Berufung muss die Erleuchtung folgen, darauf die Bekehrung, dann die Wiedergeburt und so weiter. Nicht? Und das Problem dieser Leiter ergibt sich schon daraus, weil dann könnte ja jemand fragen, so, sag mal, Entschuldigung, bist du schon ein wiedergeborener Christ oder bist du erst bekehrt? Ja? Und dann würde vielleicht der andere antworten, nein, 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 ich bin doch bei der Erleuchtung stecken geblieben. Nicht? Also das heißt, das spießt sich. Ja? Und jetzt möchte ich mal kurz auf die Gnade Gottes in unserem Leben eingehen. Und zwar, das eine ist eben die Berufung durch das Wort. Es muss irgendwann mal in unserem Leben das Evangelium irgendwo uns bekannt gemacht werden. Ja? Ohne dem geht's nicht. Ihr wisst eh, das kann passieren durch eine Predigt, das kann durchs Lesen passieren, das kann durch Geschwister passieren. Wir brauchen also einmal das Wort von Jesus Christus, das Evangelium. Sonst können wir uns nicht bekehren. Dann kommt irgendwann einmal diese sogenannte Erleuchtung, die bezieht sich auf unseren Verstand. Das heißt, wir sind in der Lage, gehirnmäßig, verstandesmäßig, kognitiv zu begreifen, dass ich eigentlich Jesus brauche, weil ich bin irgendwie gottfern und ich bin ein Sünder und ich brauche Jesus als Erretter, als Löser, als Erlöser. Nicht? Dann natürlich muss es die Bekehrung geben, weil der Verstand, das muss dann tiefer gehen. Es muss auch innerlich erkannt werden. Ich erkenne nicht nur, dass er der Erlöser ist, ich brauche ihn auch und ich nehme an. Ich sage jetzt, ja, bitte Jesus, sei du mein und lass mich dein sein. Ja. Ich möchte dann wirklich, mich drängt dazu, also zu Jesus zu gehen. Ich will an ihm anhängen. Jetzt kommt der Begriff Wiedergeburt, den wir sicherlich alle schon kennen und auf den wir oft aufbauen. Ja. Das heißt, Gott die Bibel beschreibt das so, er nimmt unser steinernes Herz fort von Natur aus und gibt uns ein fleischernes. Ja. Also Gott erneuert auch unser Willen, unser Denken, er heilt das alles, ja, unser Wollen. Also durch diese Wiedergeburt passiert etwas in uns, dass wir wirklich in diesen Willen Gottes hineinwachsen. Nicht? Viele haben noch das Problem, sie denken, mit der Wiedergeburt passiert auch gleichzeitig, dass ich von meinen Sünden, von diesen fleischlichen Sachen hier befreit bin. Nur auch da ist es so, dass wir unser Leben lang trotzdem an dieser Verdorbenheit unserer alten Natur zu kämpfen haben. Und deswegen hat uns ja auch Jesus Christus gelehrt, hier, wir sollen ja täglich beten und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Es bleibt also nicht aus, dass diese alten Mächte des Fleisches immer wieder gegen den Geist kämpfen, gegen unseren neuen Geist kämpfen, auch oftmals auch obsiegen, ja, obwohl wir eigentlich denken, durch die Wiedergeburt müsste das komplett alles weg sein. Ja. Jetzt kommen wir zum Thema Rechtfertigung. Das ist das, auf was wir uns immer und immer wieder berufen und dafür auch danken. Ja? Nämlich, da geht es jetzt wirklich um Jesus und sein Opfer, ja? Dass er praktisch für unsere Sünden gestorben ist und uns seine Gerechtigkeit gegeben hat. Und zwar, er vergibt uns unsere Sünden allein um Christi willen. Und er rechnet uns Christi Gehorsam und Genugtuung am Kreuz an, weil wir uns durch den von ihm durch Gnade geschenkten Glauben auf Christus und seine Gerechtigkeit stützen. Das heißt, hier kommt es auch auf den Glauben. Wir stützen uns im Glauben auf Jesu Werk. Der Glaube an sich ist nicht das, was heilt oder das, was erlöst, ja, oder was rettet. Es ist auf das, auf was wir uns im Glauben stützen, nämlich auf Jesus Christus. Dann haben wir natürlich hier die Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott. Gell? Wir wissen ja, dass ab dem Moment, wo wir zu Christus gehören, er in unserem Herzen einzieht. Gott in uns lebt, in uns wohnt. Ja? Wir beten auch, nicht? Oder wir danken auch dafür, dass wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, er mitten unter uns ist. Also immer und immer wieder sagt Gott, dass er mit uns und in uns ist. Hier haben wir die Erneuerung, die auch gleichzeitig die Heiligung ist. In Philipper 1,6 steht, in 2. Korinther 4,16 steht, darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Immer wieder die Erneuerung des inneren Menschen, auch wenn uns von außen jeden Tag eine Art von Verfall zugefügt wird. Im Gott werden wir Tag für Tag erneuert. Dann haben wir hier die Bewahrung des Glaubens. Ja? Da steht in Philipper 1,6, der das Werk in uns begonnen hat, wird es auch vollenden. Oder 1. Johannes 28,29, die Gläubigen gehen in Ewigkeit nicht verloren und niemand wird sie aus der Hand Christi rauben können. Und diese Bewahrung des Glaubens, ja, ist keine Sache, die aus unserer eigenen Kraft geschieht, so wie alles andere nicht, sondern es hängt an der Unabänderlichkeit des Ratschlusses Gottes, nämlich uns die Verdienste Christi zuzusprechen. Und durch Gottes Geist, durch seinen Geist, hält er uns im Gnadenbund. Und dann haben wir noch als letztes die Verherrlichung. Ja? Da geht es wirklich darum, dass wir sein ganzes Gnadenwerk in seiner ganzen Fülle wirklich erkennen, ja? Und in alledem Gott preisen, danken, erheben und uns wirklich an das halten und auch auf all seine Versprechungen, Verheißungen uns stützen, dass uns das wirklich bewusst wird, was er uns in Jesus schenkt, nämlich die Kindschaft durch Jesus Christus, Gnade, Erlösung, Vergebung unserer Sünden, die Offenbarung seines Willens und dass er uns als Erben eingesetzt hat. Wir sehen also schon, wie gewaltig eigentlich das Gnadenwerk Gottes ist. Ja? Und wir sehen es gleichzeitig auch, diese Wanne hier, ja, sind eigentlich die Früchte, die aus der Gnade herauskommen. Das sind die Früchte, die Gott in uns zur Reife und zum Wachstum bringen lassen möchte. Nämlich eben die Liebe, die Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Können wir nachlesen in Galater 5,22. Diese Früchte, also wir brauchen das Rad dieser Gnade, diese Früchte des Geistes, die wir einfach ausbilden durch Gottes Kraft, die Gottes Kraft zur Reife bringt. Ja? Und darin haben wir jetzt eben unsere Arbeit, die vor uns liegt, nämlich Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen gewinnen. Und ich habe auch hier noch dazu gemalt, eben halt den Spaten und die Axt, weil der Spaten dient dazu zum Umgraben, zum Vorbereiten des Ackers. Ja? Also dass wir wirklich da auch ein Boden schaffen, auf dem eben Gemeinde wachsen kann. Und die Axt steht eben dafür, dass man auch alles das entfernt, was schädlich ist, was kaputt ist, was ungesund ist, was auch irgendwie zerstört. Ja? Genau. Ich denke, man kann es auch gut vergleichen mit einem Apfelbaum. Momentan wachsen ja die Äpfel an den Bäumen oder auch die Zwetschgen. Und dann kennt ihr das sicherlich auch, dass du neben einer ganzen Reihe von guten Zwetschgen auf einmal lauter Faulige hast. Nicht? Oder neben Äpfeln lauter faulige Äpfel. Und dann ist auch die Frage, die ja, verdammst du jetzt den ganzen Baum und sagst, mein Gott, dieser Baum ist krank, der ist so schädlich, ich muss den wegschlagen. Ja? Nein, sondern du wirst einfach die kaputten, die fauligen Früchte rausreißen, ja, abreißen, damit die Gesunden weiterhin gesund bleiben können. Nicht? Und so ist es übrigens auch, wenn wir immer und immer wieder mal von irgendwelchen fleischlichen, von den Werken des Fleisches übermannt werden, ja, dann können wir auch nicht an der Gnade Gottes zweifeln, ja, und sagen, oh wei, ja, nur weil ich jetzt hier schon wieder, keine Ahnung, Feindschaft oder weil ich eifersüchtig war oder weil ich mich gestritten habe, bin ich nicht errettet, ja, sondern dann ist das einfach eine faule Frucht, ein faules Werk in meinem Leben und dann rupfe ich das auch ab, ja, damit eben hier diese Früchte des Geistes weiterhin gesund wachsen können. Wir müssen also nicht an der Gnade Gottes zweifeln, nur weil wir hier unten immer und immer wieder irgendwo straucheln und eben in diese Werke fallen. Das ist ganz wichtig. Jetzt schauen wir uns doch mal den Arbeiter hier genauer an. Ja? Also wie gesagt, ich trage ja Arbeitsschuhe und Handschuhe und so. Ja? Hier haben wir aber ein anderes Arbeitsgewand. Und das Arbeitsgewand, das können wir nachlesen im Epheser 6, nämlich die Waffenrüstung Gottes. Mit dem sind wir und die Gemeinde in dieser Welt. Mit dem können wir alle Dinge bestehen und können wir jeden Angriff, ich sage mal, wirklich abwehren oder uns darin bewähren. Ja? Da haben wir zum einen mal den Helm des Heils. Ja? Dann haben wir hier die Gerechtigkeit, den Gürtel der Wahrheit, also den Panzer der Gerechtigkeit. Gell? Dann haben wir den Gürtel der Wahrheit. Dann haben wir die Schuhe, das Evangelium des Friedens mit Gott in die Welt zu tragen, aber auch den Frieden unter den Menschen. Weil ein Christ wird aufgrund allein dieser Früchte des Geistes sich davor hüten, Feindschaft weiter zu forcieren. Er wird sich immer bemühen um Frieden, auch zwischen den Menschen. Das geht gar nicht anders aufgrund dieser Früchte des Geistes. Also wir bringen das Evangelium weiter. Dann haben wir natürlich hier das Schild des Glaubens, ja, das eben in dem Falle vom Herzen ausgeht. Nicht? Und wir sehen auch hier unten, dieses Schild des Glaubens ist in der Lage, diese brennenden, feurigen Pfeile des Bösen abzuwehren. Und wir haben natürlich noch absolut das Schwert des Geistes, was das Wort der Wahrheit ist. Und hier können wir auch jetzt, sagen wir mal, um nochmal auf das Beispiel Paulus zurückzukommen, als Mitarbeiter Gottes. Ja? Paulus ist jetzt jemand, der eigentlich diese Rüstung der Gemeinde gegeben hat, ja? Der diese Rüstung überhaupt richtig formuliert hat. Ja? Er ist derjenige, der eher hier oben angesiedelt ist, ja? Nämlich im Schwert des Geistes, um das Wort der Wahrheit zu verkündigen. Ja? Er ist derjenige, der diese Gemeinde eigentlich auf den Weg Gottes wirklich zusammenhält und führt und lenkt und leitet. Ja? Während wir uns als Gemeinde selbst ruhig einmal hier betrachten können, ein Einzelner. Jemand ist hier im Arm, vielleicht im Knie, im Fuß, irgendwo. Ja? Und egal, wo er immer ist, ist es eine wunderbare Position, weil es wird jede Position gebraucht. Ja? Und es schmerzt überall, ob das schmerzt oder ob es da schmerzt, wenn irgendwo ein Problem ist, dann schmerzt es der ganzen Gemeinde, dem ganzen Menschen. Also hier nochmal, die Lesbarkeit ist sowohl als Gemeinde zu betrachten, als eben auch des Einzelnen. Ich habe vorhin schon gesagt, also dass eben diese Werke des Fleisches uns immer wieder übermannen können und dass eben unser Geist, dass eben das Fleisch unser Leben lang gegen unseren neuen Geist kämpft. Kommen wir nochmal zu den Feinden und zu den Freunden. Wir haben natürlich einfach klarerweise diejenigen, die das Evangelium ablehnen, die es verlachen. Die uns deswegen auch in schlechten Ruf bringen wollen. Wir haben diejenigen, die aggressiv drauf reagieren, auf unser Werk, auf das Werk, was wir verkündigen. Wir haben auch die Fragenden, der ist grün hier dargestellt, eben weil er auch die Hoffnung widerspiegelt, dass eventuell er dieses Evangelium ergreifen wird. Und wir haben natürlich diejenigen, die wirklich ja, mein Herr, sagen, die sich wirklich, die Berufung, bei denen die Berufung zur Erleuchtung führt und zur Bekehrung, also und so weiter, wo das also alles, wo das Rad der Gnade zu laufen beginnt und die dann eben auch dort in der Gemeinde mit dazugehören. Jetzt lesen wir nochmal hier oben den Bestimmung des Menschen in Jesus Christus. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Jetzt denken ja manche mit den Werken, das ist irgendwie, was ist das? Ja, wo kommen diese Werke her und warum eigentlich? Führt das nicht wieder zu einer Werkgerechtigkeit? Was sind denn die guten Werke? Ja, und da ist die Frage natürlich, ob das nicht schon immer so war. Hatten wir nicht immer schon diese Aufgabe? Ich möchte mal vorlesen aus 1. Mose 1,27. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und er schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und Gott sprach, seht da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen, auf der ganzen Erde und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen, zu eurer Speise. Ja, wenn man sich anschaut, welche guten Früchte sollten denn damals die Menschen überhaupt erbringen? Nämlich, sie sollten Kinder bekommen, sie sollten die Welt bevölkern und sie sollten über sie herrschen und die Pflanzen essen, die Gott für sie bestimmt hat. Das waren schon die guten Werke von Anfang an, die wir tun sollten. Und die Frage ist, hat nicht auch Gott diese Werke damals vorbereitet? Denn immerhin, er hat die Menschen fruchtbar gemacht, dass sie überhaupt Kinder bekommen konnten. Er hat Erde und Wasser erschaffen, dass sie übers Herrschen konnten. Und er hat die Tiere geschaffen und alle Pflanzen. Und so konnten auch unsere Ureltern die guten Dinge tun, die Gott für sie bereitgehalten, die er sie erschaffen hat. Und erst nach dem Sündenfall ist dann ja Folgendes passiert. Dann heißt es auf einmal in 1. Mose 3,17, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren, dein Leben lang. Und in 1. Mose 3,19, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Das heißt, nach dem Sündenfall taten die Menschen ja weiterhin Werke. Nicht? Und zwar mit Mühsal und mit Schweiß. Aber diesmal eben auch die schlechten Werke, die von Gott nicht vorbestimmt waren, die von Gott nicht vorbereitet waren. Und anstatt dem Pflegen und Bewahren, ja, hat der Mensch angefangen, alles auszubeuten und zu zerstören. Und jetzt ist die Frage natürlich, was sind denn jetzt die guten Werke der Gemeinde? Was sind denn unsere guten Werke, die Gott für uns vorbereitet hat? Ich habe mal hier was aufgeschrieben, abgesehen mal jetzt von den Früchten des Geistes, die wir einfach entwickeln sollen, aber hier oben. Ja, Liebe im Geist, Erkenntnis des Willen Gottes, geistliche Weisheit und Verstand, würdig wandeln, dem Herrn zu allem gefallen, fruchtbar in allen guten Werken sein, wachsen in der Erkenntnis Gottes, gestärkt mit aller Kraft nach seiner Macht, Geduld, Ausdauer, Freude und Danksagung. Kolosser 1, 8-13. Also wenn man sich das anschaut, gell, auf was es eigentlich Gott wirklich drauf ankommt, auf was es ihm drauf ankommt in der Gemeinde, das muss man sich mal wirklich immer und immer wieder vor Augen kehren. Ja? Dass wir eben in dieser Gnade leben, dass wir wirklich wissen, dass wir eine Neuschöpfung Gottes sind, dass wir aus Gott geboren sind, dass er unser Denken, unser Wollen, unser Tun geheilt hat, dass wir sozusagen rausgeraten sind aus dieser, dass wir unseren verlorenen Verstand wiederbekommen haben, ja, den wir durch den Sündenfall eben verloren haben, dass er unser Wollen geheilt hat, dass wir nicht mehr das wollen, was wir wollen, was das Ich will, sondern das wollen, was Gott will, dass wir das tun wollen, was Gott uns eigentlich hier anbietet, was er gern möchte, dass wir tun, nicht? Und Und während wir als Gottes Heilige durch dieses Leben gehen, auf ihn wieder zurück, ja, eben wieder in sein Haus, ist das eigentlich die Aufgabe der Gemeinde, heilige Priesterschaft zu sein. Ich denke, jetzt, wo wir uns das mal angeschaut haben, ich hoffe, ich habe nichts irgendwie vergessen. Wir lassen das Bild einfach jetzt hier mal stehen, weil ich denke, wir werden jetzt den weiteren Bibeltext uns an diesem Bild ganz schnell vor Augen führen können und wirklich zutiefst begreifen. So, dann lese ich mal den weiteren Bibeltext. Also jetzt ist Vers 2. Denn er spricht, es kommt ein Zitat von Jesaja 49,8. Ich habe dich zur willkommenen Zeit erhört und habe dir am Tage des Heils geholfen. Siehe, jetzt ist die willkommene Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Solange das Evangelium verkündigt wird, solange wir als Gemeinde auf dieser Welt sichtbar sind, solange nicht Gott diese Welt beendet hat, ja, solange ist es so, dass wir genau hier stehen, hier in diesem Dienst, ja, und wirklich diesen Weg gehen. Das heißt, wir sind jetzt in der Heilszeit, in der Gnadenzeit. Vers 3. Und wir geben in nichts irgendeinen Anstoß, damit dieser Dienst nicht verlästert werde, sondern in allem erweisen wir uns als Diener Gottes. Wenn wir nicht hierin Früchte bringen, wenn wir nicht wirklich, wenn da nicht etwas für uns passiert ist und wenn wir nicht tatsächlich anstatt dieser Waffenrüstung Gottes für die Welt hauptsächlich eben halt die Werke des Fleisches tragen, ja, und wir versuchen dann, das Evangelium weiterzugeben, das Evangelium der Wahrheit, dann verlästern wir eigentlich die Kraft Gottes, ja, und bieten einen Anstoß. Ich kann mich erinnern, wir hatten vor einiger Zeit mal einen Arbeiter bei uns zu Hause von einer Firma und der kam eben angefahren. Ich habe mich schon gewundert, er kam in seinem eigenen Auto, nicht? Also nicht mit dem Firmenwagen. Er hatte keine Uniform an, sondern kam im Privatgewand, gell? Und es war auch einer, den ich gar nicht gekannt habe. Und dann hat er sich an meine Anlage da herangesetzt, ja, und hat eigentlich keine Ahnung gehabt, gell? Hat obendrein noch nach Bier gerochen, nach Alkohol. Und ich dachte mir auch, warum schickt mir diese Firma so einen Arbeiter? Ja? Mag ein recht netter Bursche gewesen sein, aber irgendwie, ich erwarte mir, wenn ich einen Arbeiter bekomme, dass der einfach wirklich etwas kann und dass er auch was hermacht. Gell? Und insofern also, wenn wir jetzt hier nichts haben, nichts Vorweisbares haben, wenn wir in erster Linie eben wirklich mit den Werken des Fleisches belastet sind, ja, und dann aber versuchen, das Evangelium weiterzugeben, dann kann es wirklich sein, dass wir Menschen eher abstoßen vom Evangelium, als es hinführen, wie ich das vorhin auch schon erzählt habe. Ja. Also das heißt, es ist deswegen gut, sich zu überlegen, wer diese Aufgabe hat, wer das macht und wer also noch irgendwie einfach ein Kind in der Gemeinde ist, dass der vielleicht sich lieber darauf konzentriert, dass die Früchte einmal wachsen, ja, bevor man gleich hinausströmt und dort vielleicht jemanden abstößt. Weil abstoßen heißt immer von Jesus wegstoßen, heißt immer stoßen eigentlich weg vom Weg des Heils in den Abgrund dieser Welt. Insofern ist es wichtig, nicht eigentlich diese Chance zu verspielen, die wir haben, wenn wir wirklich jemandem das Evangelium bringen können. In großer Geduld, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Aufruhr, in Mühen, im Wachen und Fasten. Ja, hier ist es wiederum die große Frage, gell? Paulus schreibt das als Mitarbeiter. Nicht? Er schreibt das als, ob das nicht wirklich so ist. Es ist nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal, wenn ein Mensch in große Bedrängnisse und Nöte gerät. Es kann sein, es muss aber nicht sein. Es ist manchmal in Zeiten der Fall, aber auch manchmal eben nicht. Gell? Aber in dem Falle für Mitarbeiter Gottes, die an so exponierter Stelle stehen, die wirklich auch in dieser Welt Profil zeigen müssen, ja, die auch mal Nein sagen zu dem Weltgeist, ist es schon sehr gut möglich, dass dort auch Bedrängnisse und Nöte und Ängste vielleicht sogar Gefängnisse, Wachen und Fasten, dass das dort tatsächlich passiert. Und wir wissen es ja auch in anderen Ländern, wo die Christen verfolgt werden, passiert es ja tatsächlich. In Lauterkeit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungefärbter Liebe, in dem Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes. Alleine die Leiden, die jetzt Paulus hier gerade beschreibt, sind ja für ihn nur deswegen auszuhalten, weil er eben schon so dermaßen stark diese Früchte des Geistes entwickelt hat. Eben Erkenntnis, Langmut, Freundlichkeit und so weiter. Er schreibt durch den Heiligen Geist ungefärbte Liebe, nicht? Also ungeheuchelter Liebe und die Wahrheit. Und deswegen kann er auch sagen, traurig und doch allezeit fröhlich. Und das ist auch etwas, was eben wiederum für uns auch gilt, gell? Auch wenn wir hier unten immer wieder mal unsere Probleme haben, unser Leid haben, wir also sehen, dass wir wirklich krank sind oder sonst wie irgendwie verfolgt werden und in Nöte geraten, aber die Erkenntnis dieser großen Gnade Gottes, ja, die unabänderlich ist, wird uns immer wieder auch diese Freude schenken. Denken wir es oft, wenn man so Christen fragt, und wie geht's dir? Nicht? Dann kriegt man sehr oft auch so Antworten wie, naja, es geht oder es muss halt gehen oder so wie die anderen wollen. Gell? Ich denke, das ist natürlich richtig. Gell? Aber wenn man den Blick wegwendet von dem, was einen belastet, hinwendet auf das Gnadenwerk Gottes in dir, nicht? Dann könnte man auch antworten, eigentlich geht es mir hervorragend. Ich bin total gesegnet, wenngleich ich auch definitiv meine Schmerzen zu tragen, mein Backel zu tragen habe. Nicht? Trotz Umbau. Genau, so ist es. Gell? Deswegen, wenn man das Bild immer vor Augen hat, dann weiß man eigentlich, egal wie es mir geht, und selbst wenn ich kurz vorm Sterben bin, diese ganze riesige Gnade, die lebt weiter, die ist existent und an der kann man sich doch nur freuen. Hier ist nur Licht, hier ist nur wirkliche Freude und Gnade und Liebe und Gottes Güte, nicht? Und die überwiegt massiv gegenüber all den Angriffen, die man sonst vielleicht so hat im Leben. So. Die Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken, also Waffen des Angriffs und der Verteidigung, in dem Falle sogar mal hier deutlich ausgedrückt durch die Waffenrüstung Gottes, also die auch er hier erwähnt. Und dann in Ehre und Schande, in bösen Gerüchten und guten Gerüchten, also auch da eben er als der Mitarbeiter, als der Verkünder der Wahrheit Gottes hat sehr viel Schande und böse Nachrede zu tragen, was auch wiederum eine Echtheit seines Dienstes ist. Er sieht es auch so, weil der Widerstand in der Welt will den Boten Christi in Schande bringen und seinen guten Ruf zerstören. Doch eben, er sagt auch, in guten Gerüchten, weil natürlich unter den Kindern Gottes ist der Bote des Evangeliums einfach, ja, er ist geliebt, weil die Botschaft von Gott so gut ist. Also seine Botschaft bringt wirklich ein Licht in eine sehr finstere Welt. Als Verführer und doch wahrhaftig. Die üble Nachrede hat damals auch gelautet, Paulus will die Menschen verführen. Er will sie eigentlich wegbringen von ihrem Glauben. Er will sie auch wegbringen vom Judentum, nicht? Also vom wahren Gott. Er will sie verführen, ja, zu Jesus eben hin. Und auch heute ist es nicht anders. Ja? Jemand, der das Evangelium Christi weitergibt, ist auch ein Verführer, nämlich ein Verführer weg, ja, von dem, was die Welt als richtig bezeichnet, von dem Wissenschaftsgeist, ja, von dem Glauben an den Menschen, an das Gute im Menschen. Nicht? Er verführt uns da weg. Ne? Dabei wissen wir eigentlich, dass die Welt verführt ist vom Bösen und zum Bösen und wir eigentlich die Menschen wieder zurückführen wollen auf den wahren Weg, auf den Weg des Friedens mit Gott. Als die Unbekannten und doch bekannt, ja, auch Paulus war kein großer Bekannter. Ja, er hat seine Dienste gemacht, aber er war eigentlich in den Gemeinden bekannt und er war auch bekannt bei seinen Feinden. Ja, aber er war trotz allem in der Welt kein großer Bekannter. Und das ist auch wiederum gut für uns. Wir müssen auch nicht immer denken, wir müssen weltbekannt werden mit dem, was wir tun, ja, als Christen, sondern es genügt eigentlich, vor Ort und in den Gemeinden und in den Geschwistern und auch in der Welt hier vor Ort, dort uns einzusetzen, und das genügt. Als die Sterbenden und siehe, wir leben. Und das ist jetzt nicht nur eine Floskel, sondern Paulus war tatsächlich mit dem Tod bedroht. Und er sah das auch als Anteil am Christusleiden. Sein Dienst war lebensgefährlich, und trotzdem war er natürlich hochgradig lebendig. Warum? Weil ihn Gott auf jeden Fall lebendig gemacht hat durch die Gnade. Als die Gezüchtigten und doch nicht getötet. Also auch im Leid, noch einmal, sieht Paulus auch die erzieherische Hand Gottes. Das ist damit Züchtigen gemeint. Als die Traurigen, aber allezeit fröhlich, habe ich schon erklärt, sind, dass wir aus Gott geboren sind, dass er uns hier überall geheilt hat, im Denken, Wollen und Tun, dass er uns diese herrliche Rüstung gegeben hat, dass er uns als Leib zusammengeschweißt hat, ja, wo jeder auf den anderen schaut, ja, dass er uns einen Dienst, eine Aufgabe gegeben hat, die herrlicher überhaupt nicht sein kann, als das zu tun. Ja. Wir dürfen danken für das, wie er uns erprobt, auch wie er uns prüft, wie er uns erzieht, weil es uns weiterbringt. Wir können dafür danken, dass wir dieses herrliche Schwert des Geistes, nämlich das Wort der Wahrheit haben, was wir in Liebe und als Licht in diese dunkle Welt weitergeben dürfen, dass wir unseren Weg auf jeden Fall, ja, nach Hause finden. Das ist alles etwas, was wir Gott eben, für das wir danken können, und deswegen haben wir eigentlich gar keine Chance, jemals für Danken aufzuhören. Und jetzt danke ich euch auch für eure lange Geduld und bin fertig. Amen.